Liebe Gemeinde, im Verlauf des Kirchenjahres, wenigstens in der ersten Hälfte, spiegelt sich die Geschichte der neutestamentlichen Evangelien wider. Also die Erlebnisse und Erfahrungen, die Jesus und seine Jünger gemacht haben. Himmelfahrt liegt hinter uns, das Pfingstfest steht bevor, die Zeit dazwischen ist eine ganz typische Übergangszeit. Übergangszeiten haben so ihre besonderen Kennzeichen und meist auch außerordentliche Herausforderungen. Wir kennen das, wenn wir krank sind, dann weiß man manches Mal noch nicht, wie es weitergeht. Ist die Krankheit bald überwunden oder wird es am Ende vielleicht noch schlimmer? Läuft es zum Schluss gar auf den Tod hinaus? In der Medizin spricht man dann von der Krisis. Das Wort Krisis stammt aus dem Griechischen und heißt so viel wie Gericht oder Entscheidung. Eben das Ende eines Gerichtes, das Ergebnis, das der Richter verkündigt. Versetzen wir uns einmal in die Gedanken in dieser besonderen Zeit im Leben derer, die einige Jahre mit Jesus durch Palästina gezogen sind und dabei ganz Unglaubliches erlebt haben. Höhen und Tiefen, Siege und Niederlagen haben sich gewissermaßen die Hand gegeben. Ich erinnere nur an die Begebenheit, bei der wenigstens einige der Jünger mit Jesus zusammen auf dem Berg Karmel waren und dort die großen Gottesmänner des Alten Testamentes gesehen haben. Nur wenige Stunden später aber mussten sie erkennen, dass sie kläglich versagten, nämlich als Menschen zu ihnen kamen, um ein Wunder von ihnen zu erwarten. Oder schauen wir auf die letzten Tage und Wochen, in denen die Jünger mit Jesus zusammen waren, uns genauer an. Gegensätzlicher konnten die Empfindungen wohl kaum sein. Von einem Höhepunkt, der seinen Ausgang in der Auferweckung des Lazarus nimmt und im triumphalen Empfang Jesu in Jerusalem fortgeführt wird, werden sie in eine totale Depression geführt, als Jesus gefangen genommen wird. Sie müssen miterleben, wie das Volk vom Hosianna zum Kreuzige ihn wechselt und schließlich Jesus am Kreuz landet. Und dann kommt der erneute Turn, die erneute Wendung, die mit der Auferstehung Jesu beginnt. Wenn wir uns die Erzählungen von der Himmelfahrt Christi betrachten, ändert sich im Grunde genommen nicht viel. Auch hier wird der Wechsel der Empfindungen sehr deutlich. Dem großen Wort Jesu, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und als meine Zeugen in die ganze Welt hineingehen, folgen die langen Gesichter der Jünger, mit denen sie hinter Jesus hersehen, als er plötzlich vor ihren Augen verschwindet. Gott sei Dank, möchte man sagen, kommt schließlich ein Engel, der sie in dieser verwirrenden Situation auf Jesu erneutes Erscheinen ausrichtet. Ob sie aber diese Worte des Engels so richtig verstanden haben und ob sie bei den Jüngern alles geklärt haben und sie beruhigt waren, die Jünger, ich glaube es eher nicht. Was ist da alles passiert? Was wird noch geschehen? Was wollen wir nun anfangen? Lukas berichtet in der Apostelgeschichte, dass die Jünger nach der Himmelfahrt Jesu vom Ölberg zurück nach Jerusalem gingen. Dort haben sie sich erst einmal zusammengefunden und zusammengesetzt, nicht allein, sondern mit weiteren Menschen. Lukas berichtet von 120. Der Zwölfer oder inzwischen nur noch der Elferkreis war nicht für sich allein verantwortlich, sondern da standen die anderen da um sie herum und hatten ganz ähnliche Fragen wie sie selbst. Wie geht es nun weiter? Wie sollen wir uns richtig verhalten? Aktiv werden? Warten? Wie lange sollen wir warten? Die Antworten, so können wir uns vorstellen, waren bei den ganz unterschiedlich gestrickten Leuten, wie sie die Jünger waren, auch ganz unterschiedlich. Das Neue Testament erzählt nur von einer nämlich von der des Aktivisten Petrus, der gleich einmal eine Nachwahl organisiert, um die Zwölferzahl wieder vollständig zu machen. Per Los wird Matthias gewählt. Wie es dem kritischen Geist Thomas ging oder den Donnersöhnen Johannes und Jakobus, wir wissen es nicht. Haben Sie sich erinnert an das, was Ihnen Jesus vor seinem Leiden oder auch in den Tagen nach der Auferstehung erzählt hat? Was haben Sie von all dem überhaupt richtig aufgenommen und verstanden? Viele Gedanken und Worte Jesu, die in den anderen Evangelien am Ende, also kurz vor seiner Himmelfahrt, berichtet werden, finden sich im Johannesevangelium schon in den sogenannten Abschiedsreden. Sie führen uns in die kurze Zeit zwischen dem ersten Abendmahl und dem Gang Jesu in den Garten Gethsemane, wo er gefangen genommen wurde. Auch der kommende Heilige Geist wird in dieser Zeit, in dieser Abschiedsrede angekündigt. Und unser Predigttext ist genau dieser Rede entnommen. In den anderen Evangelien wird diese Ankündigung des Heiligen Geistes erst bei der Himmelfahrt angekündigt. Ich habe soeben versucht, diese Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten ein bisschen zu skizzieren. Es ist eine Zeit der Unsicherheit, der Ungewissheit. Und vor dieser Folie wird nun umso deutlicher, was der Heilige Geist für die Nachfolger Jesu damals wie heute bedeutet. Die Bezeichnungen und Namen, die in unserem Predigttext genannt sind, erschließen es. Mit ihnen wird deutlich, welche Funktion und welche Aufgaben dieser Heilige Geist hat und wer er ist. All dies fehlte den Jüngern in der Zeit vor Pfingsten aber noch. Deshalb war es für sie eine solch kritische Zeit. Zunächst gibt Jesus dem, der da kommen soll, einen Funktionsnamen. In der bei uns gebräuchlichen Lutherbibel wird er meist Tröster genannt. Betrachtet man nun den Zusammenhang des Textes, dann ist diese Übersetzung sicherlich hilfreich. Jesus hatte nämlich gerade vorher von dem Hass der Welt gesprochen, der über die Jünger hereinprasseln wird. Und auch der zweite Teil des Predigttextes ist nichts für Angsthasen. Ich gehe später noch darauf ein. Hier ist ein Tröster nötig. Wenn wir uns aber allein auf diese Übersetzung festlegen, können wir nicht erkennen, was sie sonst noch sagen will, diese Verheißung, die Jesus gibt. In den Fußnoten mancher Bibelausgaben werden andere Möglichkeiten der Übersetzung angeboten. Das griechische Wort Paraklet, was hier steht, bedeutet wörtlich der, der zur Unterstützung oder zur Hilfe herbeigerufen wird. Deshalb wird oftmals auch die Übersetzung Beistand angeboten. Aus dem Gerichtssaal kennen wir ihn als Anwalt. Nebenbei gesagt, das griechische Wort Paraklet heißt im Lateinischen Advocatus. Manche, die in den nächsten Tagen vielleicht noch ihre Steuererklärung zu machen haben, benötigen vielleicht einen Steuerberater zur Unterstützung. In den Streiks, von denen wir in den letzten Wochen gehört haben und von denen wir vielleicht selbst betroffen waren, ist möglicherweise ein Schlichter nötig, der zwischen den beiden Parteien vermitteln muss. Aber auch ganz normale andere Helfer in unserem normalen Leben sind mit solchen Parakleten gemeint. Zum Beispiel der Möbelschlepper beim Umzug, er ist ein Paraklet. Wen hätten aber nun die Jünger Jesu in dieser Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten gut gebrauchen können? Ziemlich klar. Jemand, der sich daran erinnert, der sie daran erinnert, was Jesus ihnen alles gesagt hat. Manche von uns werden im täglichen Leben auf Notizzettel zurückgreifen, um in der Unübersichtlichkeit des Alltags wichtige Dinge nicht zu vergessen. Der Heilige Geist als Memo-Block? Ja, gewiss, auch das ist der Heilige Geist. Wenn ich zum Beispiel den Einkaufszettel zu Hause habe liegen lassen, Das ist dann im Grunde genommen die Übergangszeit, die die Jünger erlebt haben. Der Memo-Block war weg, der Einkaufszettel ist weg. Und nun nennt uns auch unser Text noch den Inhalt dessen, was auf diesem Einkaufszettel, auf diesem Memo-Block steht. Jesus sagt nämlich, er wird von mir zeugen. Oder an anderer Stelle wird es etwas deutlicher erklärt. Der Heilige Geist wird euch an all das erinnern, Sie sehen, hier ist der Memo-Block, was ich euch gesagt habe. Erst vor einigen Tagen haben wir in unserem Hauskreis miteinander die Pfingstpredigt des Petrus gelesen. Wir haben gestaunt, wie gut er das Werk und die Sendung Jesu auf den Punkt bringen konnte, so dass es den Zuhörern, wie der Bibeltext sagt, durchs Herz ging. Wie gut die Vorbereitung, die wir ja von einem Prediger erwarten, war, wissen wir bei Petrus nicht. Aber eins ist klar, jetzt war der Memo-Block da. Petrus wusste, was er sagen sollte. Der angekündigte Beistand und Helfer ließ ihn nicht im Stich. Die Zeit der Unsicherheit war vorbei. Welche Qualitäten hat dieser Helfer? Jesus nennt ihn in unserem Text den Geist der Wahrheit. Das ist mehr, als wenn er nur gesagt hätte, er wird euch die Wahrheit sagen oder die Wahrheit verkündigen. Wir müssen uns hier den Text einmal ganz genau anschauen. Ich kann im Gespräch mit einem Mitmenschen ihm die Wahrheit sagen. Das kann meine Wahrheit sein, die ich mit gutem Gewissen für richtig halte und für wahr halte. Es kann die ganze Wahrheit sein oder es kann auch ein Teil der Wahrheit sein, weil ich etwas verschweige, um das Gegenüber zu schonen. Immer ist es jedoch etwas, was ich mit der Wahrheit tue. Jesus dagegen nennt den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Er ist also die Wahrheit in Person und nicht nur die Wahrheit ganz oder halb oder unter einem bestimmten Blickwinkel, sondern die Wahrheit als solche kommt als und stellt sich mir als Person vor und stellt sich als Person neben mich. In der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes in der christlichen Theologie wird deswegen von den drei Personen gesprochen. Ganz wichtig, nicht die Wahrheit als ein Teil, die ich verkündige, wird gegeben, sondern die Wahrheit steht als Person neben mir. An dieser Stelle hinkt freilich das Bild vom Memo-Block. Ein Block kann mich erinnern oder bezeugen an irgendetwas, was ich schon einmal vorher gehört habe und gedacht habe und vielleicht aufgeschrieben habe. Auch dies gehört zu den Aufgaben des Heiligen Geistes, aber er ist mehr. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, hier haben wir es wieder, und das Leben. Wenn der Heilige Geist die Wahrheit ist, ist es damit Jesus selbst und nicht nur die Erinnerung an ihn, die den Nachfolgern Christi versprochen wird. Der Unterschied, das können wir leicht erfassen, ist riesig. In der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten haben sich die Jünger sicher gegenseitig erinnert an das, was sie in der Vergangenheit mit Jesus erlebt haben. Aber das genügte ganz offensichtlich nicht. Erst als die Wahrheit in Person des Heiligen Geistes da war, konnten sie aus ihrem Haus und vor die Menge der Leute treten. Vielleicht kann man eines der anderen Beispiele, die ich verwandt habe, noch zur Illustration verwenden. Es nutzt mir beim Umzug überhaupt nichts, wenn irgendeiner zu mir kommt und sagt, erinnerst du dich noch, beim letzten Umzug, da hattest du doch einen Helfer, der war so richtig stark und kräftig, der hat allein die Hälfte der Bücherkisten nach oben geschleppt. Das hilft mir überhaupt nichts, wenn dieser Mensch nicht dann wirklich in Person auch da ist bei dem zweiten Umzug und die Kisten auch anpackt. Schauen wir uns den Predigttext weiter an. Was wir in den anderen Evangelien als Missionsbefehl kennen, wird hier in folgende Worte gekleidet. Auch ihr werdet meine Zeugen sein, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Nun werden die Nachfolger Christi mit hineingenommen in das Geschehen. Sie sind zwar nicht die Wahrheit, aber das, was der Heilige Geist als die Wahrheit auch tut, das nämlich Zeuge zu sein, das ist auch ihr Aufgabenfeld. Sie können freilich nur bezeugen, was sie mit der Wahrheit erlebt haben. Glücklicherweise haben sie ja die Wahrheit aber an ihrer Seite. Und dennoch, das ist eine ganz gewaltige Aufgabenstellung und Herausforderung. Sie, die Jünger, wir, die Christen heute, haben exakt die gleiche Aufgabenbeschreibung wie der Heilige Geist, der vom Vater gesandt ist. Das kann nicht gut gehen und es geht auch nicht gut. Es ginge nicht gut, wenn eben dieser Beistand, dieser Helfer nicht da wäre. Und dennoch, der Missionsbefehl, dieses Zeugesein, ist nichts anderes als die Fortsetzung dessen, was wir von Jesus als dem Sohn Gottes und dem Heiligen Geist als der Wahrheit kennen. Was dieses beinhaltet, wird auch an einer anderen Stelle noch in der Abschiedsrede gesagt. Hier wird nämlich davon gesprochen, was der Heilige Geist vermittelt. Und wie schon gesagt, die Botschaft des Heiligen Geistes ist auch die Botschaft der Jünger. Wenn der Heilige Geist zu euch kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Alle drei Themen, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, sind bezogen auf Christus, den Gott in die Welt gesandt hat. An ihm scheiden sich die Geister. Deshalb bringt Jesus im Verlauf des Predigttextes auch ein düsteres Beispiel dafür, was den Jüngern alles geschehen kann. Es wird Menschen geben, die meinen, Gott einen Gefallen zu tun, mehr noch einen Gottesdienst zu feiern, wenn sie euch, so sagt Jesus, aus dem Synagogen-Gottesdienst vertreiben. In den Bann tun muss das übersetzt werden. Wir könnten in unserer Zeit übertragen, wenn sie euch ausschließen aus ihrer Gesellschaft, aus dem, was sie für richtig, für normal, für aufgeklärt und für modern halten. Ich möchte an dieser Stelle allerdings nicht missverstanden werden. Es gibt Christen, die überall anecken, indem sie unbedacht, vielleicht auch lieblos, Menschen und ihren Mitmenschen die Wahrheit um die Ohren schlagen. Es kann auch ein sogenanntes Leiden um Christi willen geben, das im Grunde nur ein Leiden an den Kanten der eigenen Persönlichkeit und Unbedachtsamkeit ist. An Christus und dem Zeugnis von ihm, daran scheiden sich die Geister. So hatte ich eben die Worte Jesu zusammengefasst. Wie geht dieses Zeugesein? Auch dazu gibt Jesus einige Hinweise in der Abschiedsrede. Gleich zu Beginn sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt, euch einander liebt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vor jedem gesprochenen Wort kommt also die Liebe. Das bewegende Element der gesamten göttlichen Veranstaltung, Sendung Christi, Sendung des Heiligen Geistes, Sendung seiner Jünger, ist durchgängig die Liebe. Und deswegen kann die Liebe auch nur rechtmäßig mit Liebe beantwortet werden. Jesus fasst einmal zusammen, was er zum Leben seiner Nachfolger zu sagen hat, nämlich: Liebe Gott und den Nächsten wie dich selbst. Dazu kann freilich nur Gott selbst den Grund und die Möglichkeit schaffen. Aber der erste Bereich, an dem diese Liebe konkret umgesetzt werden kann, ist die Gemeinde der Christen. Jesus sagt nämlich, dass ihr euch untereinander liebt. Der zweite wird damit aber nicht aus, sondern eingeschlossen. Nämlich der Bereich außerhalb der Gemeinde, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und damit sind wir mitten im Missionsbefehl gelandet, so wie ihn der heutige Predigttext formuliert. Auch ihr werdet meine Zeugen sein. Christliche Gemeinde wird als solche, nämlich als christliche Gemeinde, erkannt und erkennbar. Sie geht nicht unter in einer Allerweltsreligiosität. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass Christen auch ausgestoßen werden, wie es Jesus ankündigt. Aber deswegen schließt die Liebe, die die Gemeinde selbst trägt, alle Menschen mit ein. Liebe zu üben, ohne Worte oder mit den Worten, mit den rechten Worten zur passenden Zeit, kann jeder Christ in seiner ganz persönlichen Situation. Er und sie steht nicht allein, weil eben der Helfer da ist, der genau für die passende Lage ihm das passende, die passende Hilfe zukommen lässt. Anders als die Jünger zwischen Himmelfahrt und Pfingsten leben wir nicht mehr in der Zwischenzeit der Unklarheit, sondern der Beistand ist da und mit ihm ist aus einem unsicheren Haufen Jünger die christliche Gemeinde geworden. Doch das ist eine andere Geschichte, die am nächsten Sonntag erzählt wird. Amen.